Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Eigentlich wollte Borussia Dortmund auf Rang 2 in der Fußball-Bundesliga Heimspiel gegen den Tabellenletzten Paderborn. Eigentlich. Marc Eschweiler über ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.
In der ersten Hälfte gab es großes Staunen und Entsetzen, vor allem bei den Dortmundern. Denn der Außenseiter aus Paderborn führte mit 3:0. Zweimal Mamba und Holtmann trafen für den Tabellenletzten. Und dann in der zweiten Halbzeit das umgekehrte Bild. 3 Tore für Borussia Dortmund durch Sancho, durch Witzel und in der Nachspielzeit durch Kapitän Marco Reus zum 3:3 Endstand. In der ersten Halbzeit ließ Borussia Dortmund wieder vieles vermissen, zeigte keine richtige Einstellung zu diesem Spiel, leistete sich viele, viele Fehler. Paderborn spielte mit großer Leidenschaft, hoher Laufbereitschaft und belohnte sich am Ende immerhin noch mit einem Punkt.
Und deshalb war auch Trainer Steffen Baumgart nach der Partie nicht unzufrieden.
Irgendwann ist man dran, aber hat heute nicht ganz gereicht, weil wir haben dann es nicht ganz über die Bühne gekriegt. Aber die Jungs haben es einfach gut gemacht und ich glaube, am Ende hat man auch gemerkt, dass dann einfach auch alles rausgehauen wurde und das geht halt nicht mehr.
Die Dortmunder dagegen verschwanden schnell in der Kabine. Für sie geht die schwere Phase in der Liga weiter. Der Stuhl von Trainer Lucien Favre wackelt. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich Erzgebirge Aue vorübergehend auf Aufstiegsrelegationsrang 3 geschoben. Vom 3:1 heute gegen den FC St. Pauli berichtet Philipp Weiskirch.
Florian Krüger hatte nach einer knappen Viertelstunde die Führung für Aue besorgt, nach unfreiwilliger Vorlage von St. Pauli-Abwehrmann James Lawrence. 10 Minuten später stand eben wieder dieser Lawrence im Fokus. Im eigenen Strafraum bekam er den Ball aus kurzer Distanz an den leicht ausgestreckten Arm. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Markus Schmidt auf Handelfmeter. Dimitri Nazarov trat an und verwandelte diesen zum 2:0. An seinem Schuss war Keeper Himmelmann noch dran. Nach der Pause konnten die Gäste verkürzen. Henk Fehrmann traf nach einer Freistoßvorlage. Doch Hoffnung für die ersatzgeschwächten Gäste kam nur kurz auf. Denn wenig später stand es 3:1. Pascal Destroth tunnelte den Torwart.
Außerdem trennten sich Bochum und Osnabrück 1:1. Die kommende EM ist keine normale. 12 Länder richten das Turnier aus, die Qualifikation eine Wissenschaft für sich. Die letzten 4 Plätze werden über Playoff-Turniere im März ermittelt, die heute ausgelost wurden. Einige der Partien könnten auch für die deutsche Mannschaft spannend werden. Christian Schulze.
Aus Sicht der bereits qualifizierten deutschen Nationalmannschaft sind die Partien Island gegen Rumänien und Bulgarien gegen Ungarn sowie Georgien gegen Weißrussland und Nordmazedonien gegen Kosovo besonders interessant. 2 dieser Teams qualifizieren sich für die EM und könnten dann Deutschlands Gruppengegner werden. Die 8 Playoff-Halbfinals werden am 26. März, die 4 Finalbegegnungen am 30. März ausgetragen. Und dann ist das Teilnehmerfeld der Europameisterschaft 2020 komplett.
Die deutschen Tennismänner sind beim Davis Cup in Madrid heute im Viertelfinale gegen Großbritannien ausgeschieden. Sowohl Philipp Kohlschreiber als auch Janne Ladstruff verloren ihre Einzelpartien. Die Briten treffen jetzt auf den Sieger der Partie Spanien-Argentinien. Das 2. Halbfinale bestreiten Russland und Kanada. Mit der Qualifikation im polnischen Wisła hat heute die neue Saison der Skispringer begonnen und das gleich mit einem deutschen Erfolg. Thorsten vom Wege.
Super Auftakt für Karl Geiger. Der Allgäuer überzeugte in der Qualifikation zum Skispringen beim Weltcup-Auftakt in Wisła und gewann auf der großen Schanze mit Tagesbestweite von 133 Metern. Insgesamt zeigte das DSV-Team in der Quali eine gute Leistung. Stefan Laie wurde 6. und auch Markus Eisenbichler landete auf Platz 13 im Vorderfeld. Alle 7 Deutschen schafften den Sprung in den ersten Durchgang des Einzelspringens am Sonntag. Zuvor gibt's am Samstag den Mannschaftswettbewerb. Das deutsche Quartett rechnet sich Chancen aus, aufs Treppchen zu springen.
Täglich neue Schlagzeilen in Sachen Olympia. Zuletzt Meldungen um das umstrittene Sponsoring durch Airbnb. Vor einer Woche befürwortete noch der Landtag in NRW eine Olympia-Bewerbung für 2032. Die jüngsten Ereignisse zeigen aber, wie umstritten die Spiele sind, kommentiert Thomas Kistner.
Dabei gibt schon der sperrige Begriff Rhein-Ruhr-Spiele klar vor, wie hoffnungslos auch dieser Versuch sein dürfte. Auch steht mit Brisbane ein hochattraktiver Kandidat im Ring. Die Australier warten seit dem Jahr 2000 auf Spiele und sind bestens vernetzt im Internationalen Olympischen Komitee. Und sollte es noch zu einer Gemeinschaftsbewerbung Nord- und Südkoreas kommen, wäre diese sowieso ein Selbstläufer. Aber vernünftiges Kalkül hat deutsche Bewerber nie angetrieben. Sie schauen naiv auf sich selbst, halten sich fest an Machbarkeitsstudien und anderem Papierkram, der tolle Perspektiven suggeriert. Aber leider reine Makulatur ist, weil die Herren der Ringe nach anderen, politisch und gern auch mal persönlich motivierten Kriterien zu entscheiden pflegen. Zweitens fällt auf, dass es hierzulande Vertreter aus Privatwirtschaft und Politik sind, die das Olympiathema forcieren. Schön zu sehen ist das gerade an einer Schnapsidee, die jetzt aus dem Dunstkreis einer Bank in Thüringen erwuchs und helle Aufregung in Politik und Sport schuf. Winterspiele 2030 in Sachsen, Thüringen und Bayern. Das hätten diese Regionen doch unbedingt verdient. Nur im IOC interessiert so etwas keinen. Zugleich sorgt das IOC selbst wieder für Ärger bei Spieleveranstaltern. Was tut der Ringekonzern nicht alles für ein paar hundert Millionen Dollar? Die soll jetzt ein Sponsordeal mit dem Online-Vermietungsportal Airbnb in die Kassen spülen. Damit begibt sich das IOC auf offene Konfliktfelder, speziell in Paris, wo die Spiele 2024 stattfinden. In Frankreich formiert sich Protest gegen die Airbnb-Wolte. Die nationale Hotellobby droht Maßnahmen an. Dem Online-Anbieter wird vorgeworfen, die Preise für Wohnraum in die Höhe zu treiben und die Mängel auf dem Mietmarkt zu verschärfen. Paris Bürgermeisterin Anne Hidalgo liegt mit Airbnb sogar in einem Rechtsstreit. Auch sie drängt das IOC auf ein Umdenken. Das wird der Ringe-Clan ignorieren. Wenn die Kohle stimmt, bandelt das IOC auch mit umstrittenen Partnern an. Und so liefert die neue Problematik pikante Fingerzeige, wie das IOC tickt. Mit Hinweis auf Airbnb lockt es nun die Bevölkerung damit, während der Spiele privaten Profit aus dem eigenen Wohnraum zu schlagen. Das könnte manchen skeptischen Bürger umstimmen und dazu motivieren, das Einnahmemodell auch in der Zukunft zu betreiben. Geht es ums Geld und die menschliche Gier, macht dem IOC so schnell niemand etwas vor.
Kommentiert Thomas Kistner. Der Weltleichtathletikverband teilte heute nach einer Sitzung in Monaco mit, Russland werde nach dem Dopingskandal vorerst nicht wieder aufgenommen, auch sei der Prozess der Wiedereingliederung ausgesetzt und sogar die Regelung, dass einige Sportler als sogenannte neutrale Athleten starten dürfen, stehe auf der Kippe. Am Ende noch zu einem ganz anderen Thema. Ein Judo-Trainer aus Berlin sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: sexueller und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in 23 Fällen. Andrea Schildke berichtet.
Mindestens 6 Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren soll der Trainer sexuell missbraucht haben, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit. Die Taten sollen unter anderem während des Trainings und bei Turnieren stattgefunden haben und das über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Die Behörden hatten gestern mögliche weitere Betroffene gebeten, sich zu melden. Seitdem seien aber keine weiteren Anzeigen eingegangen. 2 Betroffene hatten mit ihren Anzeigen die Ermittlungen Mitte Juni ins Rollen gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Sichergestellte Datenträger würden derzeit ausgewertet. Auch die Kinderschutzbeauftragte des Landessportbundes Berlin hatte nach eigenen Angaben 2 betroffene Familien beraten. Der Verein des Beschuldigten gehört zum Judoverband Berlin. Dort war der Tatverdächtige als Prüfer tätig. In dieser Funktion habe er auch Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gehabt. Das bestätigte der Verband auf Anfrage des Deutschlandfunks. Ob der Trainer beim Erwerb seiner Lizenzen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen musste, konnte das neu gewählte Verbandspräsidium nicht sagen. Die Verbandsspitze verwies auf ein kürzlich erarbeitetes Kinderschutzkonzept und weitere Präventionsmaßnahmen. Das Zitat: hochsensible Thema genieße weiter den höchsten Stellenwert, so das Präsidium. Auch der Deutsche Judobund nehme den Fall ernst und prüfe nun, ob er die Trainerlizenz des Beschuldigten bis zum Abschluss des Falles ruhen lassen könne. Darüber hinaus wies Geschäftsführer Reinhard Nimtz auf neue Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt hin. Zum Beispiel müssten in Zukunft die Vereine erweiterte Führungszeugnisse ihrer Trainer vorlegen, wenn sie vom Deutschen Judobund zertifiziert werden wollten. Der Verein, in dem der Beschuldigte tätig war, ist laut seiner Internetseite bis zum Ende des Jahres vom Dachverband zertifiziert. Für eine Stellungnahme war der Club nicht zu erreichen. Laut einer Umfrage im Rahmen der Studie Safe Sport schätzen nur die Hälfte aller Vereine das Thema Prävention sexualisierter Gewalt als relevant ein. Bei Vereinen asiatischer Kampfsportarten wie etwa Judo lag die Sensibilisierung für das Thema über dem Durchschnitt.
Andrea Schildke berichtete. Am Ende noch ein Ergebnis vom Basketball. Der FC Bayern München unterliegt in der Euroleague Panathinaikos Athen mit 75 zu 87.